Liebe Geschwister, guten Morgen. Sonntag für Sonntag bereiten wir eine Predigt vor, bereite ich Predigten vor. Und ich verfolge den Grundsatz und die Überzeugung, dass, ich bereite nicht Sonntag für Sonntag, sondern auf den Sonntag vor. So. Mit dem Grundsatz, dass wir in Esra 7 lesen, dass Esra, der Schriftgelehrte, das Wort Gottes mit deinem ganzen Herzen erforschte, um es dann selbst in deinem Leben anzuwenden und dann in Israel zu lehren. Und das tat er und das hat er gemacht. Und dann in Nehemia lesen wir, dann hat er das immer schrittweise, also kapitelweise, abschnittsweise vorgelesen, ausgelegt. Das ist so die erste Auslegungspredigt gewesen. Und aus diesem Grundsatz habe ich mich verpflichtet und so gut ich kann, nach bestem Wissen und Gewissen, tue ich das. Das heißt, ich bereite mich für den nächsten Sonntag vor. Und natürlich mit dem Anspruch, dass es zuerst mir gilt. Aber ich muss ehrlich gestehen, ganz oft beim Schreiben habe ich die Gemeinde vor Augen. Und das lässt sich nicht vermeiden. Manchmal sogar einzelne Personen habe ich vor Augen. Lässt sich auch nicht vermeiden. Und ich bete da schreibend, hoffentlich trifft das Wort und Gott gebraucht es direkt diesen Menschen auch, den ich konkret vor Augen habe. Gut, dass ihr dann immer die gleichen Plätze dann einnimmt. Dann weiß ich, wo diese Personen sitzen und kann meinen Blick dahin wenden. Aber dieses Anliegen ist wirklich, der Gemeinde zu dienen und oft geschieht das Schreiben der Predigt mit diesem Anliegen vor der Gemeinde und der Gemeinde. Und ich kann kaum den Sonntag abwarten, das weiterzugeben. Die heutige Predigt, muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt die Gelegenheit nicht hätte, sie euch zu geben, ich wäre trotzdem genauso glücklich. Nicht, dass ich euch sie nicht weitergeben möchte, aber da ich hatte das Gefühl, das sagt der Herr mir persönlich. Und ich möchte aber gern einfach mit euch das teilen, was er mir persönlich zu sagen hat und was einen herrlichen Zuspruch ich in diesen Versen für mich gewonnen habe. Und wie gesagt, dass es nicht nur für mich allein ist, möchte ich euch auch diesen Text teilen. Ich lese es, Markus Evangelium Kapitel 4, Verse 30 bis 34, das ist unser drittes Gleichnis, das wir gemeinsam anschauen wollen. Gleichnis reden aus Markus Evangelium. Also Markus Evangelium Kapitel 4, die Verse 30 bis 34. Und er sprach: Wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder in welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Arten von Samen, die auf der Erde sind. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Kräuter. Und es treibt große Zweige, sodass unter seinen Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Und in vielen solchen Gleichnissen redete er zu ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnisse aber redete er nicht zu ihnen. Aber seinen Jüngern erklärte er alles besonders. Dass der Herr es uns erklärt, und dass er es uns in unseren Herzen auslegt, da sind wir auf ihn angewiesen, wir wollen beten. Ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen. Und dürfte ich vielleicht ein, zwei einladen oder bitten, für diese Zeit zu beten, und ich mache den Abschluss. Amen. Jesus Christus, ich möchte dich bitten, Herr, dass das, über was wir reden, dass das auch heute unter uns geschieht, Herr, dass du in deiner Herrlichkeit und durch die Gnade und Barmherzigkeit an unseren Herzen durch deinen guten Heiligen Geist wirkst und dein Wort uns offenbarst, Herr, dass du selbst unser Lehrer bist, Herr. Du bist der einzige wahre Lehrer und auf dich sind wir angewiesen. Aber wir danken dir und wir wissen, Herr, dass du uns gerne gibst, wenn wir dich darum bitten, um deine Speise. Du wirst uns keine Steine, keine Skorpionen geben. Mit diesem Glauben, mit dieser Zuversicht, mit dieser Freude kommen wir heute und möchten bitten, Herr, dass du segnest dein Wort, Herr. Schenke Freimut mir, schenke wirklich, bewahre mich ganz nah bei deinem Wort, Herr, dass das deine Gedanken sind, dass du durch deinen Geist dich dazustellen kannst, Herr, und dann nicht widerstehen musst. Darum bitte ich dich, Herr, und mache den Boden weich und öffne unser Herz, bring es zur Ruhe, nimm an unsere Gedanken und all das, was stört, was das hart ist, was verunreinigt ist oder was oberflächlich ist, nimm das weg. Herr, lass es auf tiefen Boden fallen, dass es Frucht bringt. Amen. Jesus beginnt Auch dieses Gleichnis, und Markus schreibt und sprach, wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen oder in welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Das Thema ist wiederum das Reich Gottes über Jahrtausende. Jetzt sind sehr, sehr viele Reiche aufgestanden, an die Oberfläche der Erde getreten. Jedes Reich hat diesen Anspruch oder diesen Wunsch, die Herrschaft über die Erde zu übernehmen. Wir haben die Geschichte und wir haben allein die Geschichte der Bibel und wir kennen diese Reiche, die aufgestanden sind, die mächtig geworden sind, die groß geworden sind und die Herrschaft über die Erde erringen wollten oder ja, die Erde beherrschen wollten. Das Ägyptische Reich. Wir haben das Babylonische, das Assyrische, das Medopersische, das Griechische, das Römische Reich. Dieses Zeugnis haben wir in der Schrift, wie diese Reiche emporgewachsen sind und mit diesem Ziel der Weltherrschaft, die Weltherrschaft an sich zu reißen, die Welt unter ihre Herrschaft zu bringen. Dieses Ziel haben sie mit großer Entschlossenheit vorangetrieben und teilweise mit einer großen Brutalität, um dieses Ziel zu erreichen, ihre Herrschaft aufzurichten. Und wir leben in einer Zeit, wo das sich nicht groß geändert hat. Auch heute geht es darum, die Herrschaft an sich zu reißen, die Herrschaft zu übernehmen, die Weltherrschaft zu behaupten, diesen Anspruch zu festigen und zu demonstrieren, dass man der Weltbeherrscher ist. Das Ziel ist immer das Gleiche. Das ist diese Macht und dieser Traum, würde ich wirklich sagen, ein Traum, die Herrschaft über die ganze Welt zu erlangen. Heute verpackt man das etwas anders, wie damals vielleicht. Wenn es vielleicht damals so klar formuliert worden ist, ich habe einen Anspruch, über die Welt zu herrschen, ich bin der Größte oder wir sind die Größten, wird heute das etwas anderes kommuniziert, wobei ich den Eindruck habe, auch selbst in der Sprache verändert sich mittlerweile. Man nennt das heute den Kampf gegen Terror, zum Beispiel. Oder man nennt das das Bemühen um den Schutz um Wirtschaftsinteressen. Um Schutz und Erweiterung der Handelszonen. Man nennt das den Kampf und die Sicherung der Ressourcen, wie auch immer. Aber das ist der Kampf, der ist der gleiche. Es geht um die Herrschaft, es geht um die Kontrolle und es geht um das Reich in dieser Welt. Jedes dieser Reiche, das aufgestanden ist, und wir haben mit dem Römischen Reich war ja nicht zu Ende das Bestreben, die Welt zu beherrschen. Wir kennen das, das Osmanische Reich, das Reich der deutschen Nationen. Es hat immer und immer wieder die Versuche gegeben und sie wird es immer geben und es wird dann bleiben, die Welt zu beherrschen. An der Spitze jedes Reiches steht ein Mensch, der dieses Reich verkörpert. Der Repräsentant und der Herrscher über dieses Reiches. Und er verkörpert sozusagen die Gesinnung, was das Anliegen von diesem Reich ist. So hat jedes dieser Weltreiche, und die haben ihre Könige gehabt, die haben ihre Herrscher gehabt, die an der Spitze standen und eben diese Gesinnung verkörpert haben. Die Ägypter haben den Pharao, auch wenn der Pharao immer gewechselt hat und dann kam der Nächste, aber der Pharao stand an der Spitze dieses Reiches und zeigte die Gesinnung dieses Reiches. Die Babylonier, Nebukadnezar, die Griechen hatten Alexander den Großen, die Römer haben den Cäsar. Wir können weitergehen, das Reich der deutschen Nation hatte den Hitler. Wir haben Stalin, wir haben all diese Machthaber, machthungrigen Menschen, die dieses Verlangen hatten, die Herrschaft über die Welt zu bekommen. Und die haben es mit allen Mitteln, mit aller Brutalität, mit aller Konsequenz, haben sie das vorangetrieben. Und das hat das Leben Millionen von Menschen immer gekostet. Millionen von Menschen sind daran gestorben. Sie sind gestorben unter diesem Versuch, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Dieser Text hier, oder die Gleichnisse, sie sprechen auch von einem Reich. Sie sprechen auch von einem Weltreich in diesem Sinne. Sie sprechen auch von einem König, der an der Spitze dieses Reiches steht. Die Bibel spricht davon, dass ein Reich kommt. Die Bibel hat das verheißen, dass ein Reich kommt, das größer ist als all diese Reiche, das stärker als all diese Reiche ist. Und dass der König der Herrscher über alle diese Reiche sein wird. Ich möchte euch als Hinführung bitten, mit mir Daniel aufzuschlagen, Daniel Kapitel 2, und euch diese Verheißung vorlesen. Daniel Kapitel 2, ich nehme euch ganz kurz hinein. Die Freunde und vor allem Daniel, der Mann Gottes, lebt in Babylonien, im Zweitstromland, der Heimat entfernt, an einem fremden Ort, wir können sagen in der Welt, in der das Reich, das eben eines dieser großen Reiche von Nebukadnezar aufgerichtet ist. Er lebt dort in der Ferne, er muss seinen Glauben dort leben in dieser Welt und dieser Glaube wird gefordert. Und so stellt uns das Buch Daniel, wie lebt man als Gläubiger, ich würde sagen als Christ in der Welt, in der Auseinandersetzung mit den Reichen der Welt und mit diesem König der Welt und so weiter. Das ist in diesem Zusammenhang. Nebukadnezar hat einen Traum und er ist sehr verunsichert über diesen Traum. Und er holt die Sterndeuter zu sich und sagt, erklärt mir diesen Traum. Und die sagen, sehr gerne erklären wir dir den Traum. Wenn du uns sagst, was für einen Traum du hast, dann erklären wir. Und der war sehr schlau und sehr weise und dann sagt er, wenn ich euch den Traum erzähle, dann könnt ihr mir irgendwas erzählen. Woher weiß ich, dass ihr nicht lügt oder irgendeine Fantasie mir erzählt? Sagt mir auch den Traum, den ich hatte und dann deutet mir und dann sehe ich, ob ihr wirklich was drauf habt oder nicht. Und die standen natürlich da und er drohte, sagt, wenn ihr das nicht könnt, bringe ich alle Sterndeuter um. Dann war es das mit euch. Dann seid ihr als Lügner gebrandmarkt. Und die kriegen große Panik, Daniel bekommt es mit und er gehört ja ist einer von diesen, der den König berät und Daniel bekommt es mit und mit seinen Freunden, die gehen ins Gebet und sie beten inständig und dann kommt das herrliche Gott, offenbart ihm. Und dann, ich möchte euch vorlesen, erstmal mal Daniel 2 ab Vers 19. Gott offenbart ihn durch Fasten und Beten. Und ab Vers 19, darauf wurde dem Daniel in einer Nachtvision das Geheimnis offenbart. Das ist das Wunderbare, das Geheimnis des Reiches Gottes. Liebe Geschwister, wir reden hier von nichts anderem, was Jesus in Gleichnissen geredet hat. Er redete über das Reich Gottes in Gleichnissen, das in einem Geheimnis. Und Daniel bekommt die Offenbarung dieses Gleichnisses. Vers 20, da pries Daniel Gott des Himmels. Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis, den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Also, die beten um dieses Geheimnis und Gott offenbart. Er offenbart ihnen nicht nur den Traum, sondern offenbart ihm die Deutung. Daniel geht Freimütigkeit zu Nebukadnezar und sagt, ich kann es dir sagen, ich kann es dir deuten. Und erzählt ihm das Gleichnis und das ist den Traum. Und es ist ein berühmter Traum von dieser Statue aus Gold und Bronze und Eisen und Ton. Ihr kennt dieses Bild, ja? Und dass diese Reiche darstellt. Babylonien, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Und dann in dieser Deutung spricht Daniel folgende Aussage. Schaut mal Kapitel 2, Vers 44. Also Daniel erzählt und sagt, Königreiche werden kommen, Babylonien, ja, das bist du, dann kommt Medo-Persien, das kommt danach und dann kommt Griechenland, ein Riesenreich und dann kommt noch etwas Brutaleres, das Römische Reich. All diese Weltreiche werden kommen und die Herrschaft an sich reißen wollen. Und dann sagt er Vers 44, und in Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen und die Bronze und den Ton und das Silber und das Gold zermalmte. Und dann sagt, ein großer Gott lässt den König wissen. Und was lässt er ihn wissen? All diese Reiche, auch dein Reich, bleibt mir nicht bestehen. Es kommt ein Reich, das ewig bestehen bleiben wird. Und das alles vernichten wird, das über alles triumphieren wird. Und das Herrliche ist, es wird angestoßen, nicht von Menschenhand. Es wird klein anfangen. Vom Berg ein Stein wird losrollen, ein kleiner Stein. Aber dieser Stein wird so groß, dass es alles vernichten wird. Das ist die Verheißung, das ist die Prophezeiung. Es kommt eine Zeit in den Tagen der letzten Könige und da ist in den Tagen des Römischen Reiches. Wird ein König kommen und wird ein Reich einsetzen. Und dann wird beginnen, dieses Reich zu bauen. Und dieses Reich wird wachsen und wachsen und wachsen und erhaben sein über alle anderen Reiche. Das ist das, was Daniel verheißen hat. Und das ist das Gleichnis, das wir gelesen haben von Senfkorn. Das Gleichnis von Senfkorn. Um was geht es in diesem Gleichnis? Was ist die Bedeutung dieses Gleichnisses? Liebe Geschwister, die Kraft liegt nicht in der Größe. Die Kraft liegt nicht in der Weite. Die Kraft liegt in Gott und in ihm. Ich möchte euch da etwas hineinnehmen in dieses Gleichnis und euch etwas von dieser Stärkung, von dieser Zusicherung sagen, die mir so als Erbauung war und ist. Bevor wir aber das tun, ich will das positiv sagen. Wenn wir vom Reich Gottes reden, dann reden wir vom Evangelium. Wenn wir vom Evangelium reden, dann reden wir vom Reich. Ich habe das immer wieder bei den Auslegungen der Gleichnisse betont und ich will das an dieser Stelle das tun. Warum? Weil wenn wir keine Klarheit darüber haben, was das Reich Gottes ist, und wie es sich vom Wesen sich verhält, nach welchen geistlichen Prinzipien es funktioniert, dann haben wir kein Verständnis vom Evangelium und von der Art und Weise, wie Gott sein Evangelium ausbreitet und wie Gott sein Reich baut. Und dementsprechend, wenn wir darüber keine Klarheit haben, wird es Auswirkungen haben, wie wir als Mitarbeiter in seinem Reich und für sein Evangelium dienen. Wir haben in dem Gleichnis im letzten Sonntag von der selbstwachsenden Saat gesehen, dass unser Vertrauen absolut in die Genügsamkeit des Wortes Gottes sein muss. Es bringt von alleine Frucht. Ein guter Boden mit dem guten Samen bringt Frucht von alleine. Wenn wir das nicht verstanden haben und das nicht glauben, werden wir in unserem Bemühen ständig und permanent versuchen nachzudüngen. Wir werden ständig versuchen, diesen Samen und diesen Boden zu verbessern und werden wahrscheinlich mehr Schaden anrichten, als dass das Frucht bringt. Dieses absolutes Vertrauen und Genügsamkeit in das Wort Gottes, in die Kraft des Evangeliums und in Gott, der fähig ist, den Boden so zu bereiten, dass es Frucht bringen kann. Genau das Gleiche verhält sich auch mit der Größe. Auch hier brauchen wir Klarheit, auf welche Weise und mit welchen Methoden Gott arbeitet, um sein Reich wachsen zu lassen. Und mir scheint so, dass wenn wir keine Klarheit über das Reich haben und somit wie Gott es baut, wir ebenfalls in unserer Praxis, wie wir das Reich vorantreiben, oft genau im Gegensatz zu dem handeln, was Gott eigentlich gedacht und wie er vorgeht und was Gottes Wesen und Gottes Willen entspricht. Ich will andersrum ausdrücken. Wenn wir etwas anfangen, dann wollen wir nicht klein anfangen. Wir wollen gewaltig anfangen. Mit einem Paukenschlag. Mit einem klaren Signal. Alle müssen es sofort sehen. Es muss sehr klar sein und repräsentativ und attraktiv und am besten sehr, sehr, sehr groß. Mit einer Hüpfburg vor der Tür, die sehr groß ist, mit einem großen Schild, mit vielen Plakaten, mit vielen Traktaten, mit großem Lärm, damit man ja wahrgenommen wird, dass man ja gesehen wird. Wird man nicht gesehen? Wie sollen die Menschen kommen? Ist es nicht groß, nicht attraktiv? Wieso sollen sie bleiben? Also setzen wir alles darauf, das Evangelium groß zu machen. in der Hoffnung, dass es bei einigen wirkt. Das ist nach den Prinzipien und Verständnis dieser Welt. Genauso wie wir meinen, dem Wort Gottes immer helfen zu müssen, nachhelfen zu müssen, meinen wir auch, dass die Art und Weise nicht genügt. Es muss immer groß sein. Es muss immer groß sein. Ich habe mich heute Morgen dabei ertappt und habe sofort Buße getan. Ich kam rein und habe geguckt, wie viele Leute sind da. Ja? Sind viele da? Oh, heute wird Gott segnen. Oder es liegt ein Segen da, wenn viele da sind. Sind nicht so viele da? Oh. Das ist so in uns drin. Das ist so in uns drin. Das Gleichnis lehrt uns die Prinzipien des Reiches Gottes auf eine ganz andere Art und Weise. Dieses Reich ist nicht von dieser Welt. Und wenn dieses Reich nicht von dieser Welt ist, dann funktioniert es nicht nach den Prinzipien dieser Welt. Und das müssen wir verstehen, das müssen wir beherzigen, das müssen wir glauben und das müssen wir auch wirklich leben, wenn wir erleben wollen, dass Gott segnet. Damit das aber in die Herzen hineingeht und dass es zum Verstehen und zum Glauben kommt, lass uns das Wort Gottes da genau anschauen. Ich will das jetzt nur in negativer Weise kurz sagen. Mir scheint das so, darf ich das so vorsichtig sagen, dass nicht wenige Christen keine Ahnung haben, was das Reich Gottes ist. Evangelium ja, aber das Reich wird in die Zukunft geschoben. Was ist das Reich? Was sind seine Merkmale? Was sind seine Wesenszüge? Wann beginnt es? Hat es begonnen? Wird es beginnen? Kommt es erst oder ist es schon da? All diese Dinge. Als Jesus vor Pilatus stand und Pilatus sagte, hörst du nicht, was für Anschuldigungen sie gegen dich bringen? Sie haben dich mir gegeben, ich kann mit dir tun, was ich will. Jesus guckt ihn an und sagt, mein Freund, nee, du hättest nicht die Macht, wenn es dir nicht gegeben wäre. Also spiel dich nicht auf, mach dich nicht größer, als du bist. Und dann spricht er darüber mit ihnen und ich sage, sie sagen, ich habe Macht über dich. Und dann sagt Jesus, weißt du was, Pilatus, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, wenn mein Reich nach den Prinzipien dieser Welt ablaufen würde, wenn es die gleichen Mechanismen, Überzeugungen, Ideologien und die Art und Weise, das zu verbreiten, so wäre wie das Reich der Römer momentan. Da ist er übersteuert gerade etwas. Wenn das so wäre, dann würden meine Diener jetzt kämpfen. Dann hätte ich den Petrus nicht gesagt, steck dein Schwert weg. Sie würden kämpfen für mich. Da würden sie kämpfen. Aber mein Reich, und was sagt er dann? Ist nicht von dieser Welt. Das, was er damit sagt, mein Reich funktioniert nach anderen Maßstäben. Es funktioniert nicht so, wie euer Reich es funktioniert. Und dann sagt Pilatus zu ihm, ja, dann sagst du, bist du ein König? Und was antwortet Jesus ihm? Du sagst es. Und ihm sagt er, nicht nur du sagst es, ja, ich bin ein König. In Johannes 18 könnt ihr in dieser Stelle nachlesen. Ich bin ein König. Ich habe ein Reich. Und ich bin ein König. Und ich stehe an die Spitze dieses Reiches. Dieser Mensch steht an der Spitze dieses Reiches. Doch mein Reich ist anders. Es ist nicht zu vergleichen mit diesem Reich. Mit eurem Reich, mit eurem Verständnis. Und wir müssen uns lösen vom Verständnis, dass das Reich Gottes ein Reich ist wie die Reiche dieser Welt. Nur halt stärker, größer und letztendlich wird das alles vernichten. In dem Sinne, dass es auch dann, ich will die Namen nicht nennen, welche Reiche sich jetzt momentan aufspielen und demonstrieren ihre Macht und Stärke und Größe und Protzen, Muskelspiele und Säbelrasseln. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann sagt er in Johannes 3, Vers 3, wenn du nicht von Neuem geboren bist, Nikodemus, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Was er damit sagt, mein Reich ist ein geistliches Reich. Und wenn der Geist Gottes dich nicht wiedergebiert und du keine geistlichen Augen bekommst, kein geistliches Herz bekommst, kein Geist in dein Leben hineinkommt, dann kannst du in das Reich Gottes nicht nur hineingehen, sondern du kannst das Reich Gottes nicht wahrnehmen. Du wirst es nicht sehen, obwohl es da ist. Du kannst es nicht sehen. Warum? weil dieses Reich ein anderes Reich ist, weil es ein geistliches Reich ist. Die Botschaft des Reiches Gottes ist die Botschaft Jesu gewesen von Anfang an, ist die Botschaft der Aposteln gewesen von Anfang an. Das predigten, das verkündigten sie und das wollen wir ebenfalls tun. Dieses Gleichnis beschreibt die Mechanismen oder das geistliche Prinzip, wie das Reich Gottes wächst. Und es wächst anders, wie wir es gern oder wie wir es gern hätten oder uns vorstellen. Es wächst gegen alle Prinzipien, die wir gerne hätten, von Erfolg und Größe und all diesen Dingen. Markus Kapitel 4, lasst uns da ein bisschen jetzt hineingehen in dieses Gleichnis. Darf ich euch noch kurz gedanklich mitnehmen in den Zusammenhang? Ich erinnere euch nur ganz kurz, das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden beschreibt die Notwendigkeit, das Wachstum des Reiches, es braucht einen guten Boden. Wenn der Boden gut ist und der gute Samen hineinfällt, dann bringt es Frucht. Also da ist um die Voraussetzung für das Reich Gottes. Es braucht Gott in seiner Kraft, der den Boden zubereitet, der den harten Boden aufbricht, der den flachen Boden tief macht und den unreinen Boden reinigt. Wenn Gott diese Vorarbeit als der Sämann nicht macht, gibt es keine Frucht. So, es braucht diese Vorarbeit. Und diese Vorarbeit ist schmerzhaft und die ist anstrengend und die braucht Zeit. Aber wenn es geschieht, dann ist es gut. Und darum ist es gut, wenn der Herr uns vorbereitet, wenn er unseren Boden weich macht. Das tut er durch verschiedene Dinge. Und es tut manchmal wirklich sehr, sehr weh, aber es ist zum Nutzen für jeden Einzelnen. Das ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat sagt, der gute Samen im guten Boden bringt Frucht von sich selbst. Das heißt, es hat der Samen und der Boden hat in sich selbst Kraft. Nicht der Mensch, sondern das Wort Gottes und der Boden selbst haben in sich selbst diese Kraft, diese Frucht hervorzubringen. Das ist eine gute und tröstliche Nachricht, es vermag. Die Kraft liegt im Wort, im Samen. Die Kraft liegt im Boden, in dem gut vorbereiteten Boden. Unser Gleichnis spricht darüber, dass dieser Same in diesem guten Boden nicht groß sein muss. Dass dieser Same, es reicht, wenn dieser Same so klein ist wie ein Senfkorn. Andersrum, dieses Gleichnis sagt, dass der Beginn, das Wachstum des Reiches, es braucht wenig, aber das Richtige. Es braucht wenig und daraus so viel Großes zu machen. Es braucht nicht viel, um viel zu machen, sondern es braucht wenig, um viel zu machen. Und das widerspricht, wie gesagt, allen Prinzipien, allen Reichen, allen Vorgehen dieser Welt. Es braucht wenig. Jesus sagt, es reicht etwas von der Größe eines Senfkorns, um die Größe zu bringen, was größer ist als alles andere, was auf der Erde oder was im Garten gesät wird. Das Bild vom Senfkorn, das taucht ja bei uns immer wieder in der Schrift auf. Unter anderem gebraucht das Jesus an seine Jünger, als er über ihren Kleinglauben spricht. Und in verschiedenen Zusammenhängen, einmal ging es darum um die Austreibung von Dämonen, sie vermochten es nicht. Und dann spricht er zu ihnen und sagt, wenn euer Glaube so wäre wie der Senfkorn, dann würde er zu diesem Berge sagen, heb auf und er würde gehen und euch wäre nichts unmöglich. Es gibt zwei Möglichkeiten, es zu verstehen. Jesus könnte sagen, oh Mann, ihr Jünger, ihr habt nicht mal einen Glauben wie ein Senfkorn. Das ist sehr, sehr deprimierend. Das heißt, wenn die Größe eines Senfkorns reicht und ihr es nicht vermocht, dann habt ihr es nicht einmal das. Aber ich glaube nicht, dass das die Botschaft Jesu ist. Er will damit deutlich machen, Freunde, es braucht nicht viel Glauben, sondern den richtigen. Warum? Nicht die Größe des Senfkorns bringt Frucht. Und nicht der Senfkorn als selbst, sondern das Leben im Senfkorn, das bringt Frucht. In diesem Senfkorn, das nicht größer ist wie 0,95 Millimeter, höchstens 1,1 habe ich gelesen, ja, ist alles Leben drin. Ist alles Leben drin, um einen Baum entstehen zu lassen mit Zweigen, mit Baumstamm, mit Zweigen und Ästen und mit allem drum und dran. Könnt ihr euch das vorstellen? In diesem kleinen Senfkorn ist das Leben für einen Baum mit all dieser Härte und Größe, mit Ästen, mit allem, ist da drin. Für mich ist das ein Wunder, ein Phänomen. Das Leben, das da drin ist, das vermag es. Und die Botschaft ist, so wenig Leben von diesem Leben reicht schon, um so viel hervorzubringen. Weil das Wenige die Kraft hat. Weil das Wenige die Macht hat. Es reicht schon von dieser Kraft Gottes. Es reicht schon von dieser Macht Gottes. Es reicht ein wenig, ein kleiner Blick auf diese Herrlichkeit. Reicht schon, um große Dinge zu bewegen. Nicht der große Glaube bewegt Berge, sondern der große Gott bewegt Berge. Aber es reicht uns, ein kleiner Glaube an diesen großen Gott, dass er für uns die Berge bewegt. Die Frage ist nur, was für ein Glauben haben wir an diesen Gott? Was für ein Vertrauen haben wir in seine Kraft, in seine Größe? Und mir scheint, nicht groß. Und dann, es scheint mir, wir sind dann sehr bemüht in unseren praktischen Dingen, dass wir meinen, das reicht nicht, diese Kraft Gottes. Wir müssen ihm etwas nachhelfen. Wir müssen ihm nachhelfen. Von diesem Senfkorn ist die Rede und dieses Senfkorn ist die Gattung vom schwarzen Senf, habe ich gelesen. Muss ich mich alles da reinlesen. Ich bin ein angehender Gärtner. Machen wir erst meine ersten Erfahrungen. Ist die Gattung vom schwarzen Senf und ist in Palästina gehört das zu der kleinsten Kornart. Nicht, dass es noch kleinere gibt. Weil manche stoßen sich daran, sie lesen, heißt es, das ist das kleinste der Samen und dann sagt er, es gibt noch kleinere. Zu einem ist es das kleinste Gewächs gewesen oder kleinste Korn in Palästina, zum anderen im Verhältnis von den Gewächsen, die sie gebraucht haben. Von der Größe des Korns zu dem Ergebnis, was daraus wird. Und in diesem Sinne gebraucht Jesus dieses Größenverhältnis. Es wurde gepflanzt, es wuchs auch recht schnell eigentlich auf. Und aus diesen Senfkörnern wurde Öl gewonnen. Und das wurde gepresst und wurde Öl gewonnen und daraus wurde Medizin gemacht. Es wurde Menschen dadurch geholfen. Also nicht Senf gemacht, also damals, sondern es war eigentlich eine medizinische Pflanze. So klein, wie gesagt, 0,95 oder so von der Größe und wuchs heran, je nachdem, ob es ein Busch und es gab einen Baum, einen Senfkornbaum, zwischen 1,5 Meter und 4,5 bis 5 Meter groß. Das ist das Verhältnis. So ein kleines Korn und wenn es zu einem Baum heranwächst, dann knapp 5 Meter groß. Könnten Sie auch, Rabbiner haben sich darauf schon Bezug genommen, auf dieses Wunder von diesem kleinen Korn zu einem großen Baum. Das Bild ist klar. Es ist so ein kleines Korn vermag zu so etwas Großes, zu etwas so Großem etwas heranzuwachsen. Die Botschaft ist, die uns dieses Gleichnis bringt und das Jesus uns bringt, ist, er sagt, auf das Äußerliche kommt es nicht an. Auf die Größe und die Aufmachung, auf die Präsentation und Umfang, all das kommt es nicht an. Das ist nicht das Prinzip des Reiches Gottes. Würden wir das begreifen? Ich wünsche mir, wir als Gemeinde Jesu, und ich rede nicht von uns, nur vom Ort, würden begreifen, dass nicht die Aufmachung und nicht die Größe den Erfolg des Reiches Gottes darstellt. Nehmen wir den König selbst dieses Reiches. Wie kam er in diese Welt? Auf einem weißen Pferd, als erwachsener Mann, mit einer Riesenarmee. Nee, gell? Wir planen schon Weihnachten. So langsam geht es darauf zu. Als ein Baby in einer Krippe, unscheinbar, sehr klein, hilflos, schwach, bedürftig. So beginnt der Stein ins Rollen zu kommen, von dem Daniel geredet hat. So beginnt das Entstehen des größten Reiches, das es gab, das alle Reiche überdauern wird. In welcher Stadt kam Jesus zur Welt? Warum hat er sich diese Stadt ausgesucht? Wisst ihr, was der Prophet Micha über diese Stadt sagt? Und du, Bethlehem, bist die kleinste unter den Städten Judas. Warum die kleinste? Das war das Kriterium, warum Jesus sich diese Stadt ausgesucht hat. Weil es die kleinste war. Und wisst ihr, warum er Nazareth ausgesucht hat, als er dort gelebt hat? Wer führt Nathanael zum Glauben? Johannes Kapitel, das lese ich kurz nach. Philippus, gell? Der Missionar Philippus. Als Philippus zu Nathanael kommt und sagt, Nathanael, wir haben den gefunden, von dem Gott gesprochen hat. Johannes Kapitel 1, Vers 46. Genau, Philippus ist es, der ihm das sagt. Nathanael sprach zu ihm, aus Nazareth kann etwas Gutes kommen? Was kann aus Nazareth kommen? Ist irgendein Prophet, das haben später der Hohe Rat, als sie darüber diskutiert haben, ob Jesus wirklich der Messias ist oder nicht, haben sie gesagt, ist irgendein Prophet aus Nazareth gekommen? Und sie haben einen übersehen, aber das ist eine andere Sache. Aber die Haltung ist wiederum, irgendein kleines Dorf da in Galiläa, verachtet am See Genezareth, bei den Fischern, was kann da Gutes kommen? Was kann da eigentlich entstehen? Kleines Kind in einer Krippe, in einer kleinen Stadt, wohnt in einem kleinen Dorf. Und welchen Beruf lernt er? Ingenieur, Professor, Doktor von irgendwas. Ist ein Zimmermann, ganz normaler, durchschnittlicher Beruf. Nichts, wo man die Welt bewegen würde in diesem Sinne. Kein Philosoph, kein Revolutionär, kein Politiker. Ist er nicht. Kein religiöser Führer. So beginnt das Reich Gottes. Klein, ganz unbeachtet in einer Stadt. Als ich meine Bibelschulausbildung abgeschlossen habe, das war vor einigen Jahren am Bibelseminar Königswelt, und dann bei der Absolvierung hat man dann immer so, wurde für einen gebetet und man bekam so einen Leitvers für den Dienst. Und ich bekam einen, und in eine Zeit, in der es mir wirklich nicht gut ging, wenn ich das sage, frage ich mich, wann ging es mir gut. Aber ich habe gerade als junger Absolvent angefangen, in einer Gemeinde zu dienen, habe den ersten Gegenwind gespürt und wusste, was das, habe die ersten Angriffe kennengelernt, was es bedeutet, für Christus zu leiden in einer intensiveren Weise. Und dann las einer, Albrecht Wandel hieß er, oder heißt er immer noch, las er einen Vers aus Jesaja 43, Vers 19. Und ich wusste, dass dieser Vers von Christus handelt. Und zugleich war das für mich eine Ermutigung, ein Trost. Der Prophet spricht und sagt, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Das war der Vers, den er mitgegeben hat. Siehe, ich wirke Neues. Es sprost auf, es beginnt zu sprossen. Es gibt erst Lebenszeichen. Es ist nicht da gewaltig, es steht nicht da wie ein Riesenbaum. Es beginnt zu sprießen. Und dann die Frage, erkennt ihr es nicht? So beschreibt der Prophet Jesaja das Kommen des Königs. Es beginnt klein, es beginnt an zu sprossen, es beginnt an zu wachsen. Es ist nicht gewaltig und groß, es beginnt im Kleinen, aber es wächst. Und so begann das Leben des Königs dieses Reiches. Es begann in Armut, es begann in Schwachheit, es begann im Kleinen, es begann im Verborgenen, es begann im Verachteten. Es begann mit der Verleumdung, es begann mit dem Tod, es begann mit dem Sterben. So begann dieses unglaubliche große Reich. Wenn wir heute Missionsstrategien uns machen, die Welt zu erreichen, welche Gedanken haben wir? Welche Stadt müssen wir als nächster Angriff? Natürlich, wenn wir nach München gehen oder Stuttgart oder Frankfurt oder Berlin New York, L.A., keine Ahnung. Wir gehen in die Großstädte hinein. Wir gehen da, wo es groß ist, wo viele sind, damit wir gleich viele erreichen können. Wie sind die Missionsstrategien und Evangelisationsstrategien? Wie ist unsere Überzeugung? Alles muss erst groß sein, zentral sein. Was ist mit den kleinen Städten? Was ist mit den kleinen Menschen? Was ist mit den kleinen Straßen? Das Geheimnis des Reiches Gottes ist, und Jesus spricht das, es beginnt klein. Es beginnt immer klein. Nicht mit einem Paukenschlag, es beginnt klein. Die schriftgelehrten Pharisäer wollten das unbedingt wissen in Lukas Kapitel 17. Wollen es unbedingt wissen, sagen, wie wird das sein, wie kommt das Reich Gottes? Und Jesus antwortet ihm und sagt, anders als ihr es denkt. Man wird nicht sagen, siehe hier das Reich oder da das Reich, sondern das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist schon da. Erkennt ihr es nicht? Es sprießt auf. Seht ihr es nicht? Es beginnt nicht mit einem riesengroßen Paukenschlag. Das Prinzip des Reiches Gottes, wer im Kleinen treu ist, über dem wird Gott Großes tun. Und durch den wird Gott Großes tun. So, das ist das geistliche Prinzip des Reiches Gottes. Im Kleinen anfangen, im Kleinen treu zu sein. Das ist das Zeugnis der Schrift. Wer waren die ersten Apostel? Oder nicht die ersten, sondern die Apostel. Wer waren die ersten Jünger? Irgendwelche Fische vom See Genezareth. Nicht die gelehrte Oberschicht aus Jerusalem. Er nimmt die Leute, von denen man eben gesagt hat, das sind grammatikalische Idioten. Die nimmt er bewusst und baut daraus und durch den und mit ihnen ein Reich, das bis heute existiert. Babylon ist in Ägypten, alle Reiche fallen, auch das große griechische, das Reich von Alexander dem Großen, das römische Reich, auch all die Reichen, die heute darum kämpfen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Sie kommen und sie gehen, aber dieses Reich wird ewig bestehen. Und dieses Reich wächst und wächst und wächst und wächst. Das Zeugnis beeindruckt mich beim Lesen der Biografien von den Männern Gottes, die dann alleine, ich stehe unter dem Eindruck vom Hudson Taylor, als ein schwacher, kränklicher, kleiner Mann nach China gegangen ist. Daraus ist ein Missionswerk entstanden, das über 1000 Missionare hatte. Ein Mann, von dem alle gedacht haben, du wirst in einem Jahr zurückkehren oder du wirst dort sterben, das wird nicht funktionieren, das Werk wird eingehen, die Voraussetzungen sind falsch, all das, der Kritik über Kritik und Angriff gegen Angriff und Verleumdung gegen Verleumdung erlebt hatte. Georg Müller, genau das Gleiche. Charles Stott, der Begründer der WEC Internationalen Mission, mit seinem Freund Alfred gingen sie nach Afrika hinein, bei den Kannibalen gewesen. Zu zweit. Das war kränklich, asthmakrank, wie nichts haben, kein Geld, keine Möglichkeiten. Dieses Werk, diese Same wuchs und ist zu einem riesengroßen Baum geworden. Die Botschaft ist die, in den Schwachen ist Gott mächtig. Durch das Kleine wirkt er. Und ich bin davon überzeugt, das ist Gottes Strategie. Aus vielen, vielen Gründen. Und einer der Hauptgründe ist, dass es absolut klar ist, dass es hier Gottes Kraft ist. Dass es hier Gottes Reich ist. Dass es nicht nach Menschenweise ist, dass es nicht ein Menschenwerk ist, dass es nicht ein Menschenreich ist, sondern dass es sein Werk und sein Reich ist. Und das wird da klar, wo er Schwaches, Kleines, einen kleinen Samen nimmt und es ausstreut. Die Verheißung, die Jesus gegeben hat, ich werde meine Gemeinde bauen und somit mein Reich bauen und die Pforten der Hölle werden es nicht überwinden. Das ist die Kraft, weil er es tut, weil er es baut. Und am Ende heißt es, alle Knie werden sich ihm beugen. Kennt ihr diese herrliche Verheißung, die Jesus an die Gemeinde Philadelphia gibt, in Offenbarung Kapitel 3? Die Rede davon ist, ihr seid eine kleine Kraft. Ihr seid klein, unscheinbar. Darf ich euch das vorlesen, was da steht? Das ist eine sehr erbauliche und sehr tröstliche Zusage. Ja, Offenbarung Kapitel 3. Ab Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, die sagt, der Heilige, der Wahrhaftige, der die Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen, und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe dir eine Tür geöffnet vor dir gegeben, eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen. Dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch dich bewahren von der Stunde Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Jesus sagt, ihr seid eine kleine Kraft. Aber wenn ich aufschließe, wer kann es zumachen? Und wenn ich zumache, wer kann schließen? An deiner Größe, das ist nicht der Punkt. Das ist vollkommen okay so. Das ist sogar, was ich will. Ich öffne und ich schließe. Und dann heißt es, und ich werde sogar die, die dich hassen, die behaupten, religiös zu sein, die behaupten, gläubig zu sein, sogenannten Juden, ich werde sie dahin bringen, dass sie sich von dahin zu dir kommen, und zu dem Kleinen und sich vor dir hinbeugen und sagen, da wohnt Gott, euch liebt Gott, dich muss Gott lieben. Warum? Weil Gottes Kraft bei diesen wohnt, bei den Schwachen. Weil Gottes Kraft offensichtlich ist bei denen, die in Schwachheit wohnen. Nicht bei den Starken, nicht bei den Mächtigen. Da sieht man die Kraft Gottes nicht. Ich möchte zwei Gedanken euch noch mitgeben, was das Gleichnis uns lehrt. Wie gesagt, das erste ist, es kommt auf die Kraft Gottes an, die im Samen ist. Und es beginnt eben in diesem Kleinen und es wächst zum Großen. Das zweite ist, dass das Reich Gottes bedeutet Herrschaft. Das Reich Gottes ist da, wo Gott regiert. Und ich möchte euch zwei Aspekte geben. Was Jesus hier lehrt, ist Folgendes. Wenn der Same des Wortes Gottes auf den guten Boden fällt, so wird das Frucht bringen. Das heißt, das Reich Gottes wird mit diesem Samen in dem Herzen dieses Menschen wird sich ausbreiten. Und wisst ihr es, mit diesem kleinen Verachteten, mit dieser kleinen verachteten, törichten Botschaft des Evangeliums, nicht spektakulär, nicht nach Menschenweisheit, nicht Philosophie, nicht Präsentation, einfach diese törichte Botschaft, wo viele da sitzen und sich langweilen und einschlafen und sagen, von was erzählt er da eigentlich? Nichts Interessantes, Rhetorik auch nicht brillant und all das. Diese Botschaft vermag auf des richtigen Boden Frucht zu bringen und dann zu wachsen und es wird in dem Herzen dieses Menschen zur Herrschaft Gottes kommen. Das bedeutet, dass die Herrschaft sich ausbreiten wird in diesem Herzen und groß werden wird. Es beginnt klein, aber es wird groß. Das heißt, diese Herrschaft Jesu, die ist eine geistliche Herrschaft, die ist unsichtbar, aber sie breitet sich im Herzen des gläubigen Menschen aus. Das ist Frucht. Das heißt, er bekommt immer mehr Herrschaft über dein Leben. Da, wo das nicht geschieht, ist das Reich Gottes nicht da. Auch wenn das ein bisschen plakativ gesagt ist, aber es gibt nicht Jesus Christus, meinen Retter, ohne meinen Herrn. Man kann Jesus nicht als Retter annehmen, aber nicht als Herrn annehmen. Das funktioniert nicht. Er ist Retter und Herr, das ist unser Zeugnis. Das heißt, wenn jemand ihn als Retter annimmt, dann kommt dieser Samen hinein. Und wisst ihr, was sich ausbreiten wird? Der Herr, die Herrschaft. Und das wird sichtbar werden im Leben jedes Einzelnen. Wir reden von Bereichen unseres Lebens, wo er wachsend und wachsend und uns durch und durch in allen Bereichen unseres Lebens die Herrschaft übernimmt. Und ich habe große Zweifel von denen, die sogenannten sich Juden nennen, aber dieser Herrschaft widerstehen, die nicht bereit sind, die Bereiche ihres Herzens oder unter die Herrschaft Jesu zu stellen. Die sagen, gut, eine Versicherung, falls es doch er kommt, falls doch ein Gericht wird, ist gar nicht schlecht, vielleicht an ihn zu haben, aber mein Leben lebe ich hier, wie ich will. Das ist kein guter Boden. Das ist kein Boden, der Frucht bringt. Denn das Jesus lehrt, es beginnt klein, aber es breitet sich aus. Es breitet sich aus. Das ist das Bild, das uns das deutlich macht. Der guten Boden, einen guten Samen, bringt gute Frucht und bringt große Frucht. Das heißt, im Leben dieses Menschen wird die Herrschaft Jesu Christi groß werden, sichtbar werden, für dich und für mich sichtbar werden. Und das zeigt sich, wo wir in ganz praktischen Dingen, unser Leben ihm anvertrauen. Als Charles Stott von Herrn gerufen war, er war ein Erbe und hat ein Millionenvermögen geerbt. Er hat hätte sich bis Lebensende selbst finanzieren können. Als er in die Mission ging, hat er sein ganzes Erbe gespendet. Mit diesem Wissen, ich will vom Herrn abhängig sein. Meine Bank ist im Himmel, sagt er, und die Zinsen sind weit höher als die auf der Erde. Dann sagt er, diese Bank hat keine Inflation und diese Bank zahlt immer pünktlich aus. Die geht nicht bankrott. Und sagt, ich will mich dieser Bank an. Hat alles abgegeben. Diesen Bereich, die alle haben es für verrückt erklärt, sich komplett ausgeliefert, auch in diesem Bereich. Und wo er wusste, dass der Herr ihn auch über diesen Bereich Herr sein sollte, wenn er in dieser Abhängigkeit lebt. Er hätte für den Herrn dienen können und wollen, aber in diesem einen wichtigen, abhängigen Bereich hätte er sagen können, brauche ich den Herrn nicht. Ich hab's ja. Mit großem Vermögen hätte er starten können. Hat er nicht gemacht. Das ist für mich, was es bedeutet, wenn die Herrschaft Christi das Herz erfüllt. Es durchdringt alle Kammern, es durchdringt alle Zimmern, es durchdringt alle Winkel und es erleuchtet sie und es wird deutlich, wo wir seine Herrschaft noch widerstehen. Liebe Geschwister, wenn wir Herrn Jesus Christus, wenn wir uns bekehren oder wenn wir bekehrt werden, dann dürfen wir nicht meinen, dass wir gemäß dem oft gesprochenen Formulierung es tun. Jesus werde Herr über mein Leben. Oder Jesus Christus, oder heißt, nimm Jesus als den Herrn in deinem Leben auf. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, vielleicht auch mal selber gesprochen. Ich bin kein Freund von solchen Formulierungen. Der Hauptgrund ist folgendes, weil es etwas suggeriert. Es sagt, dass erst dann, wenn du sagst, Jesus, du darfst der Herr sein, Jesus zum Herrn wird über dein Leben. Versteht ihr, was ich meine? Die Aussage ist, Jesus ist der Herr und er hat die Kraft, sein Reich auszubreiten und jedes Herz durchzuleuchten und unter seine Herrschaft zu bringen. Denn jedes Knie wird sich beugen. Da wird einer sagen, nee, jedes Knie wird sich beugen. Es suggeriert, als ob Jesus erst Herr wird, als wenn ich es ihm erlaube. Jesus ist der Herr. Die Frage ist nur, ob du bereit bist, sich seiner Herrschaft zu unterwerfen. Ob du kapitulierst oder nicht. Das ist die Frage. Du kannst dich nicht unterwerfen, du kannst nicht kapitulieren, du wirst deine Knie beugen. Die Frage ist nur wie. Die Frage ist, ob du das im Gericht tust oder ob du es in Anbetung tust. Aber die Knie werden sich beugen. Jedes Knie wird sich beugen. Er ist der Herr. Er ist der absolute und souveräne Herr. Das ist der eine Aspekt. Die Herrschaft breitet sich in meinem Herzen aus. Das andere ist aber genauso, die Herrschaft breitet sich unter den Menschen aus. Es beginnt klein und es entzündet ein Herz. Und mit diesem einen entzündeten Herzen werden zwei weitere entzündet. Und mit den zwei weiteren, sind schon zu dritt, werden fünf entzündet. Und es breitet sich aus in dieser Welt. Und da, wo die Herrschaft Jesu in die Herzen der Menschen kommt, wächst das Reich, wächst die Herrschaft. Das ist Mission. Und das ist unser Auftrag, Zeugen von dieser Herrschaft Jesu zu sein. Eine Sache möchte ich euch noch vom Gleichnis sagen und dann zum Schluss kommen. Ich lese nochmal und ich sah, Offenbarung. Er sagt, untersprach, wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen oder in welchem Gleichen sollen wir es darstellen? Wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Arten Samen, die auf der Erde sind. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass unter seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Das heißt, wenn da, wo die Herrschaft sich ausbreitet, da breitet sich auch der Segen aus. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu deuten. Die einen deuten das negativ. Die sagen, diese Vögel sind die Vögel, die von dem Boden das aufgepickt haben. Und sie nisten sich ein, so böse. Das sind all die Ungläubigen, die dann von dem Segen der Christen profitieren wollen. Kann man so auslegen. Ob das die Bedeutung ist, bezweifle ich. Die Bedeutung und die Betonung ist positiv. Er sagt, es beginnt etwas sehr, sehr klein und es wächst. Und es wächst so, dass es zum Segen für viele, viele, viele wird. Und die kommen und die Vögel, und sei es, nehmen wir mal, sie sind ungläubig, aber sie kommen und wisst ihr, von was sie profitieren? Von diesem Öl, von diesen Samen. Und wisst ihr, was daraus gemacht wird? Medizin. Und sie finden Heilung für die Völker. Das ist Heilung für die Völker. Sie kommen und erleben Segen und sie werden geheilt dadurch und das Reich Gottes wächst. Es wird zum Segen für die Nationen, zum Segen der Nationen. Das Reich Gottes wird sich ausbreiten und zum Segen der Völker werden, denn in dir werden gesegnet werden alle Völker der Welt. Für mich ist der Trost der, Gott liebt kleine Dinge. Gott liebt schwache Dinge. Und er will daraus Großes machen. Das ist für mich so ein Riesentrost. Nicht auf die Größe zu schauen, nicht auf den Umfang zu schauen, nicht aufs Budget zu schauen, nicht auf die Sitzreihen zu schauen, sondern allein auf ihn zu schauen. Denn er ist mächtig, er regiert. Und es gibt eine Verheißung, sein Reich wird wachsen und sein Reich wird bestehen und sein Reich wird nie vernichtet werden. Und das heißt, seine Herrschaft wird sich ausbreiten. Das heißt, Menschen werden zum Glauben kommen. Ist es nicht herrlich? Für mich ist es ein Riesentrost und nimmt mich raus aus jedem Vergleichen, von jedem Gebäude, von jeder Organisation, von jedem Budget, von irgendetwas. Der Herr vermag Großes mit uns zu tun. Amen.